ARD. Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Wir wissen, dass wir etwas tun müssen. Wir wissen, dass wir getrieben sind durch die Emissionen, die der Luftverkehr mit sich bringt.
Wir haben auch eine Veröffentlichung genau zum Thema gemacht. Nicht weniger als 40 verschiedene Hürden identifiziert, die zu überwinden wären, um überhaupt die nachhaltige Luftfahrt nach vorne zu bringen.
Die Industrie, die Luftfahrtindustrie, allen voran hier in Europa Airbus, sind hochgradig daran interessiert, neue Flugzeuge auf den Markt zu bringen, die den Anforderungen des Green Deal erfüllen.
Der Flugverkehr hat sich nach der Corona-Pandemie wieder erholt. Im ersten Halbjahr 2024 sind alleine in Deutschland knapp 91 Millionen Passagiere gestartet und gelandet. Das Problem? Fürs Klima ist das Flugzeug die schlechteste Option unter den Fortbewegungsmitteln. Es pustet viel zu viel CO2 und andere Schadstoffe in die Luft. Aber muss das so sein? Oder könnte es auch eine umweltfreundliche Form des Fliegens geben, die Flugscham überflüssig werden lässt? Ingenieure und Wissenschaftler arbeiten an alternativen Technologien, auch bei uns in der Region. Wie realistisch die sind, darum geht es in dieser Klimaausgabe der Wissenswerte im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis und ich habe Verstärkung im Studio. Wissenschaftsredakteurin Tami Daum, die das Thema gründlich für uns recherchiert hat. Hallo Tami.
Hallo.
Hand aufs Herz. Wie hältst du es selbst denn eigentlich mit dem Fliegen?
Das klingt jetzt toll. Ich fliege tatsächlich kaum, eigentlich seit 2 Jahren gar nicht mehr. Aber das liegt hauptsächlich an meiner Flugangst. Mhm. Dass das Ganze auch gut fürs Klima ist, das nehme ich natürlich trotzdem gerne mit.
Das ist ja ein Thema, was zu Fridays for Future Hochzeiten wirklich hitzig diskutiert wurde. Da wurde ja auch dieser Ausdruck Flugscham, den ich gerade schon mal benutzt habe, geboren, der inzwischen schon wieder ein bisschen in der Mottenkiste gelandet ist, habe ich das Gefühl. Das Thema polarisiert jedenfalls. Der Urlaub ist vielen heilig, da will man sich den Ferienflug auch nicht vermiesen lassen. Um mal die Relevanz des Themas besser einordnen zu können, welchen Effekt aufs Klima hat der Flugverkehr denn überhaupt?
Es kommt darauf an, welche Werte man sich anschaut. Beim Fliegen wird ja Kerosin verbrannt. Kerosin, das basiert auf Erdöl, und bei der Verbrennung wird jede Menge CO2 ausgestoßen. Soweit, so gut oder schlecht. Man könnte also jetzt einfach schauen, wie viel CO2 bei der Fliegerei so ausgestoßen wird. Das ist aber nicht wirklich aussagekräftig. Warum, erkläre ich gleich. Die wichtigste Zahl ist die hier. Der Flugverkehr ist für bis zu 5% der bisherigen Klimaerwärmung verantwortlich. Also für 5% der 1,5 Grad, die sich die Erde schon im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmt hat.
Okay, also 5%. Dafür, dass das Thema so heiß diskutiert wird, klingt das spontan gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte.
Ja, so ging es mir zuerst auch. Es ist aber so, dass auch diese 5% weg müssen. Klar, wenn wir klimaneutral leben möchten, dann ist das so. Und es gibt Prognosen, nach denen sich der weltweite Flugverkehr bis 2050 verdoppeln wird. Das heißt, vor allem mit Blick in die Zukunft ist es wichtig, klimaneutrale Lösungen zu finden. Dabei muss man beachten, dass beim Fliegen nicht nur die CO2-Emissionen relevant sind. Deswegen bringt es auch nicht so viel, nur diese Zahl zu beachten, was wir gerade hatten. Denn beim Fliegen greifen noch viele sogenannte Nicht-CO2-Effekte.
Ein schöner Ausdruck. Was ist das denn jetzt?
Mit diesen Nicht-CO2-Effekten ist alles andere Klimaschädliche gemeint, was so aus den Flugzeugen rauskommt. Zum Beispiel Stickoxide. Die sind sogar sehr viel schlechter fürs Klima als CO2. Und es geht um die Kondensstreifen. Sagen dir bestimmt was, diese weißen, wolkigen Streifen, die hinter den Flugzeugen auftauchen.
Ja.
Und die entstehen aus dem ausgestoßenen Wasserdampf des Fliegers, allerdings nicht immer. Ob sich Kondensstreifen bilden und vor allem wie lange sie am Himmel bleiben, ist zum Beispiel abhängig von den Temperaturen. Es muss dafür recht kalt sein. Dementsprechend hängt es von Flugregion, Wetter oder auch Flughöhe ab, wie viele und ob überhaupt Kondensstreifen entstehen. Hier in Europa, aber auch insbesondere auf der Nordatlantikstrecke, produzieren wir sehr viele Kondensstreifen. Das hat mir Klaus Höschler gesagt. Er arbeitet unter anderem am Lehrstuhl für Flugtriebwerksdesign an der BTU Cottbus-Senftenberg.
Wir sind so, dass wir auf einigen Strecken sehr viel Kondensstreifen produzieren, die teilweise ja tagelang in der Atmosphäre bleiben und sich dann zu Zirren, also zu sehr breiten Eiswolken verbreitern und damit die Abstrahlung nachts der Wärme von der Erde ins Weltall behindern.
Also Kondensstreifen blockieren sozusagen die Abstrahlung der Wärme und tragen so dazu bei, dass sich die Erde aufheizt. Und der Effekt, der ist tatsächlich enorm. Also Kondensstreifen, die verdoppeln bis verdreifachen die negative Klimawirkung des Fliegens.
Okay, das ist wirklich ordentlich. Irgendwie auch schade, das trübt jetzt so ein bisschen meinen Blick auf die Streifen. Bisher fand ich die ja ganz hübsch so am Himmel. Aber okay, also diese Nicht-CO2-Effekte, die müssen weg. Das CO2 natürlich auch, aber wie? Wie soll das denn gehen?
Es gibt dazu eine Menge technologischer Ansätze. Auch Klaus Höschler, der forscht auf diesem Feld. Er ist nämlich nicht nur am Lehrstuhl für Flugtriebwerksdesign, schwieriges Wort, tätig, sondern auch einer der wissenschaftlichen Leiter des, Achtung, wieder langer, komplizierter Name, Center for Hybrid Electric Systems Cottbus, kurz CESCO. Das gehört auch zur BTU und da wird an neuen Antrieben für eine klimaneutrale Luftfahrt geforscht.
Also Forschung direkt hier bei uns vor der Haustür.
Ja, genau. Und auf einem recht großen Areal im Osten von Cottbus, das musste ich mir natürlich anschauen.
Ist klar.
Auf dem Gelände gibt es mehrere Produktionshallen und ein großes Bürogebäude. Und dazwischen cruisen die Beschäftigten mit so E-Scootern hin und her. Das war irgendwie ein lustiges Bild. Ich habe dann eine kleine Führung von Klaus Höschler bekommen und dabei hat er mir die Idee von CESCO so erklärt.
Wir sind die Befähiger, um grüne Mobilität zu ermöglichen. Wir stellen Infrastruktur und das Know-how und Methoden zur Verfügung, um mit Partnern zusammen Forschung durchzuführen. Wir machen keine Entwicklung, aber Forschung durchzuführen.
Ja, und da geht es eben um diese klimaneutralen Antriebe. Ganz konkret ist die Idee, dass Industriepartner in den Hallen von CESCO alles vorfinden, was sie unter anderem zum Testen ihrer neuen Antriebe so brauchen. So können die Produkte dann besser weiterentwickelt werden.
Also kann ich mir das Gelände eher so vorstellen wie eine Testplattform für die eigentlichen Entwickler?
Ja, im Großen und Ganzen geht es darum, Technologieentwicklung zu beschleunigen. Und die Hallen, die durfte ich mir auch mal anschauen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe eine Führung bekommen. Inklusive ganz besonderer, seltener 3D-Drucker. Die werden zum Beispiel für die Produktion von so Prototypen für Bauteile von Flugzeugen benutzt. Ein paar der gedruckten Teile durfte ich auch anfassen. Das waren aber eher Spielereien, also so ein Zahnrad oder die Notre Dame tatsächlich.
Das können wir hier, das müssen wir sehr vorsichtig anfangen, das ist 3D gedruckt, das ist Keramik.
Verrückt.
Das ist Sand, ja. Oder hier, das ist mit der Maschine hier drüben, da gibt es genau drei Maschinen. Eine beim Hersteller in Augsburg, eine in Japan und eine steht bei uns.
Also sehr seltene Technik, die sich da in den Hallen findet, aber gar nicht so viel. Also die Hallen waren nicht so vollgepackt mit Technik, wie ich mir das irgendwie anfangs so vorgestellt habe. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass CESCO noch im Aufbau ist und bald nochmal innerhalb von Cottbus umziehen wird, und zwar in den Lausitz Science Park. Da ist das Gelände dann nochmal deutlich größer. Ja, ein Schwerpunkt der Forschung vor Ort, hatte ich ja schon gesagt, klimaneutrale Antriebe, aber vor allem sogenannte hybridelektrische Antriebe. Erstmal fürs Flugzeug, aber später auch für Lkw und für Schiffe.
Hybridelektrische Antriebe, also so wie beim Auto, da gibt es ja auch diese Hybridlösung.
Zumindest meint hybridelektrisch auch beim Flugzeug, dass wir zwei Antriebsarten miteinander verbinden, von denen eben eine elektrisch ist. Beim Auto gibt es ja zum Beispiel Verbrennungsmotor zusammen mit Elektro. Ähnlich dazu haben wir beim Flugzeug die sogenannte Gasturbine, die das Kerosin verbrennt und damit dem Klima schadet. Um den Schaden etwas zu begrenzen, kann die Gasturbine zum Beispiel mit einem Elektromotor kombiniert werden.
Okay, also ich verstehe in Anführungsstrichen die böse Gasturbine plus klimafreundlicher Elektromotor. Was aber auch heißt, dass die Flugzeuge mit diesem Antrieb nie komplett klimaneutral sein könnten, oder?
Genau, solange entweder Gasturbine oder Kerosin oder beides im Spiel sind, wird das nichts mit dem klimaneutralen Fliegen. Da sind andere Antriebe besser fürs Klima, zum Beispiel das reine Elektroflugzeug, also ein Flugzeug, das mit Strom fliegt. Wenn der grün gewonnen wurde, dann ist das eine saubere Sache und zwar tatsächlich die einzige Form von Fliegen ohne Ausstoß klimaschädlicher Stoffe, die wir bisher kennen. Aber es gibt ein großes Problem.
Ist klar.
Natürlich, sonst hätten wir es ja schon. Elektroflugzeuge werden vermutlich nie richtig weit fliegen. Denn die Batterien, die wir bisher haben, die sind einfach viel zu schwer, um so eine Masse in die Luft zu kriegen und oben zu halten. Ein reiner Elektroantrieb ist insofern höchstens eine Idee für Flugtaxis. Darüber habe ich mit Lars Enghardt gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für elektrifizierte Luftfahrtantriebe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und arbeitet übrigens auch mit dem CESCO zusammen. Und er sagte mir, dass mit E-Flugtaxis nur kürzere Wege drin sind.
Die sind in der Regel für 4 bis 6 Passagiere ausgelegt und machen nur Zubringerstrecken. Das kann sicherlich einen Vorteil bringen. Verkehrsentzerrung an Flughäfen ist aber nicht der große Bringer, der uns unser Klima retten wird. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht eine Brückentechnologie, die in Zukunft in die großen Flugzeuge integriert werden kann.
Im Moment ist die Technologie übrigens so weit, dass man sich laut Enghardt zutraut, 500 bis 800 Kilometer batterietechnisch zu fliegen. Aber zur Wahrheit gehört auch, Flugtaxis werden noch nicht ernsthaft genutzt. Und es gibt Kritik an ihnen. Dadurch, dass sie sehr klein sind und nur kurze Strecken fliegen können, gelten sie unter ExpertInnen oft eher als eine Spielerei für reiche Menschen.
Ich habe auch immer noch so ein bisschen Science-Fiction-Gefühle, wenn ich mir vorzustellen versuche, wie Flugtaxis immer im Berliner Himmel kreuzen. Wobei rein technisch gesehen das für diese Kurzstrecken ja gar nicht so utopisch zu sein scheint.
Ja, das Flugtaxi alleine zumindest nicht, aber wir bräuchten dafür ja eine ganz neue Infrastruktur, vor allen Dingen in den Großstädten, also Start- und Landeplätze. Der Verkehr müsste koordiniert werden, wir haben da oben ja keine Straßen. Also reiner Elektroantrieb, der bringt uns momentan leider noch nicht so viel.
Okay, gucken wir mal weiter. Welche Antriebe gibt es denn sonst noch?
Wir können noch auf Wasserstoff setzen. Den können wir, Variante 1, entweder direkt verbrennen, also mit der Gasturbine, entsprechend aus Klimasicht zwar besser, aber nicht klimaneutral. Mhm. So ein Flugzeug, das allein mit Wasserstoff angetrieben wird, kann laut Lars Enghardt für die Mittelstrecke interessant sein, also für alles um die 3500 Kilometer. Airbus baut da auch übrigens gerade ein Flugzeug um und möchte diese Wasserstoffverbrennung weiter testen. Variante 2 ist, wir setzen Wasserstoff in Kombination mit einem Elektromotor ein. Das wäre dann also wieder eine hybridelektrische Lösung. Dabei wird die Energie des Wasserstoffs benutzt, um den Elektromotor zu füttern. Das funktioniert mit sogenannten Brennstoffzellen. Das sind quasi kleine Helfer, die Wasserstoffenergie in Strom umwandeln können. Die gute Nachricht: Mit dieser Technologie haben wir in der Theorie ein CO2-freies Flugzeug. Die schlechte Nachricht: Auch bei diesen Flugzeugen bildet sich Wasser oder Wasserdampf und das kann dann wieder zu Kondensstreifen führen.
Und die sind ja klimaschädlich, weil sie für dicke Wolken sorgen, die verhindern, dass die Wärme ins Weltall abwandern kann. Haben wir ja schon gelernt.
Richtig. Und dazu kommt, dass Wasserstofftanks unfassbar viel Platz einnehmen würden. Also flüssig hat Wasserstoff zum Beispiel das vierfache Volumen von Kerosin. Das heißt, die Tanks müssten unfassbar viel größer sein als jetzt. Dazu nochmal Klaus Höschler vom Cottbusser Technologiezentrum CESCO.
Die Flüge würden so teuer werden, weil dann würden nur noch eine Handvoll Passagiere mitfliegen können. Also für Langstrecke, nee, da sind wir noch wirklich meilenweit davon entfernt.
Ja, und da sind wir wieder beim Streckenproblem. Auch Lars Enghardt vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum sagt, Langstrecke wird mit dieser Technologie erstmal nichts.
Also alles, was so über 6000 Kilometer hinausgeht, ist so, dass man im Moment nicht davon ausgehen kann, dass wir mit einem brennstoffzellenbasierten Flugzeug solche Flugstrecken werden schaffen können. Zumindest nicht bis Mitte der 2040er. Meine Schätzung wäre vielleicht, ab der 2050er Jahre kann man die Technologiereife erreichen, dass man in diese Richtung mal schauen kann.
Ja, ein ziemlich konkretes und zeitnahes Szenario entwirft er aber für kürzere Flüge.
Im Moment gehen wir davon aus, dass solche brennstoffzellenbasierten Flugzeuge größenordnungsmäßig 2000 Kilometer weit werden fliegen können. Damit kann man in Europa eigentlich fast alle Ziele genauso erreichen. Und wir müssen dann etwas langsamer fliegen. Das ist die Kröte, die wir schlucken müssen.
Flugzeiten würden sich also verlängern, ein Manko. Aber beliebte Sommerurlaubsziele wie beispielsweise Spanien oder Italien wären so mit neuester Technologie klimafreundlich per Flug erreichbar. Zwar ist bis dahin noch viel Entwicklungsarbeit nötig, gerade bei den Brennstoffzellen. Trotzdem rechnet Lars Enghardt damit, dass es bis Ende der 2030er Jahre marktfähige Regionalflugzeuge geben wird. Die fliegen dann übrigens mit Propeller, also so retromäßig.
Mhm. Innovativ, aber retro. Okay, Ende der 2030er, das ist quasi ja schon übermorgen.
Ja.
Aber gibt es bei dieser Flugzeugvariante neben der Reichweite nicht noch ein anderes Problem? Man hört ja ständig, dass es uns für die Energiewende an Wasserstoff mangelt.
Das ist richtig. Vor allem klimaneutraler Wasserstoff ist Mangelware. Dazu muss man wissen, es gibt zwar natürliche Wasserstoffvorkommen, die werden aber nicht reichen, um den weltweiten Bedarf zu decken. Deshalb muss Wasserstoff hergestellt werden. Und damit der wirklich klimaneutral ist, brauchen wir grünen Strom. Und auch der ist ja bekanntlich begrenzt. Ja. Du merkst, auch für diese Technologie gibt es noch sehr viele Hürden.
Sehr viele Nadelöhre.
Ja, und gerade für die Langstreckenflüge fehlen noch tragfähige, klimafreundliche Lösungen. Was ganz schön doof ist, weil die der eigentliche Klimakiller sind.
Haben denn die Ingenieure für die noch irgendeine andere vielversprechende Innovation in petto?
Also nicht, wenn wir nach klimaneutralen Lösungen schauen. Mit Blick auf die Langstrecke kommen wir wohl erstmal nicht um die Gasturbine herum und können da aktuell nur auf Technologien hoffen, die weniger klimaschädlich sind als unsere bisherigen Standardflugzeugflotten. Die Forschung setzt da vor allem auf E-Fuels.
Ah, stimmt. E-Fuels. Was war denn da nochmal mit denen?
Die Idee ist, dass die Gasturbine nicht mehr fossiles, also auf Erdöl basierendes Kerosin verbrennt, sondern künstliches Kerosin, das klimaneutral ist. Die CO2-Effekte der Gasturbine fallen damit weg. Und auch die Nicht-CO2-Effekte können laut Experten ein bisschen abgemildert werden. Für die Herstellung des künstlichen Kerosins braucht es, also wirklich ganz stark vereinfacht, Wasser und CO2. Und von dem CO2 haben wir ja erstmal schon mal genug, mehr als genug sogar, in der Atmosphäre. Deshalb ist die Idee, wir filtern es aus der Luft heraus und benutzen es für den neuen Kraftstoff. Damit wäre Fliegen insofern klimaneutral, dass kein neues CO2 in der Atmosphäre dazukommt.
Also CO2 recyceln. Das klingt ja erstmal gut.
Erstmal. Es gibt aber wieder einen Haken. Das CO2, das man für diese Technologie recycelt, das wird ja relativ bodennah gewonnen. Also wir sammeln es ja hier bei uns unten auf. Wenn es dann aber als E-Fuel in einem Flugzeug landet, befördern wir dieses recycelte CO2 wieder in hohe Höhen. Und damit nimmt die klimaschädigende Wirkung zu. Das hat auch Klaus Höschler vom Cottbusser CESCO nochmal betont. Denn je größer der Abstand von der Erde, desto größer die Verweildauer und damit die Auswirkung des CO2.
Wir stoßen CO2 auf großen Höhen aus und die Aufenthaltszeit von CO2 in großen Höhen beträgt etwa 150 bis 200 Jahre. Es gibt eine Studie vom DLR, die auch sagt, dass etwa, ich glaube, 20% mehr als 1000 Jahre in der großen Höhe bleiben.
Okay, verstehe. Also Pluspunkt dieser Technologie, kein neues CO2. Minuspunkt, altes CO2 wird wieder hoch in den Himmel geschossen und so wieder schädlicher.
Richtig. Ein noch weitaus größeres Problem der E-Fuels ist aber ihre Herstellung. Denn zum einen verschlingt die selbst enorm viel Energie.
Da brauchen Sie erstmal CO2 aus der Luft. Das ist gar nicht so einfach, da rauszukriegen. Sie haben sehr, sehr viele Verfahren, die Sie dazwischen schalten müssen, sodass hinterher im eigentlichen Kraftstoff 20-25% der Energie nur noch übrig ist. Das heißt, Sie verbraten eine ganze Menge von dieser sehr, 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 sehr wertvollen, regenerativen Energie, den elektrischen Strom.
Und Problem 2, die Produktionsanlagen reichen noch lange nicht aus, um den Bedarf an künstlichem Kerosin zu decken. Also bisher hat künstliches Kerosin laut Klaus Höschler zwar nur einen Anteil von 0,1% im Flugverkehr, aber das soll oder muss sich schnell ändern, denn seit September 2023 gibt es die sogenannte ReFuel-EU-Verordnung.
Flugzeuge in der EU sollen in Zukunft umweltfreundlicher betankt werden. Das hat das Europäische Parlament beschlossen. Ab 2025 sollen dem Flugbenzin nachhaltigere Kraftstoffe beigemischt werden. Der Anteil grüner Treibstoffe soll erstmal 2% betragen, dann aber steigen auf 70% im Jahr 2050.
Von 0,1% auf 70%. Das klingt nach einer Herausforderung.
Ja, die Produktionskapazitäten und Mengen müssen also massiv hochgefahren werden, damit wir das schaffen. Was das für ein Kraftakt ist, darüber habe ich mit Professor Stefan Gößling gesprochen. Er ist Mobilitätsforscher und arbeitet an einer Universität im schwedischen Kalmar.
Wir haben also Pilotanlagen, die stottern. Da ist noch viel, viel Entwicklungsarbeit nötig, bis das mal in die Skalierung gehen kann. Und dann ist eben die Frage, wie viel man wirklich produzieren kann, denn so ein Flugzeug verbraucht enorme Mengen Energie. Und wenn man von ein paar hundert Tonnen die Rede ist, dann sind die Leute schon beeindruckt, das braucht ein großes Flugzeug, um einmal in die USA und zurückzufliegen.
Es ist also noch ein wirklich weiter Weg, bis die Luftfahrt diese EU-Vorgaben erfüllen kann.
Andererseits haben solche Vorgaben ja auch oft eine Boosterwirkung, oder? Also wenn die Nachfrage nach E-Fuels steigt, dann bauen die Hersteller die Produktionskapazitäten aus. Und dadurch könnte das Ganze auch wirtschaftlich für Erzeuger wie Abnehmer attraktiver werden, oder?
Ja, ähnlich argumentiert auch der Cottbusser CESCO-Chef Klaus Höschler. Er denkt, dass die Verordnung die Nachfrage sichert und so einen Markt schafft. Er denkt deshalb auch, dass die EU-Vorgaben erfüllt werden können. Er ist da also ein bisschen optimistischer. Vielleicht braucht man diese optimistische Sicht auch, wenn man qua Amt innovative Flugantriebe vorantreiben will. Es gibt sehr viele Experten und Expertinnen, die pessimistischer sind. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat 2023 zum Beispiel folgende Zahlen zur E-Fuels-Technologie herausgegeben.
Bisher gibt es weltweit nur sehr wenige Demonstrationsanlagen. Bis 2035 sind derzeit etwa 60 neue E-Fuel-Projekte angekündigt, von denen nur etwa 1% mit einer finalen Investitionsentscheidung gesichert sind. Alle diese weltweiten Projekte entsprechen zusammen nur etwa 10% der unverzichtbaren E-Fuel-Bedarfe Deutschlands.
10%. Autsch.
Also du merkst, dass mit dem klimafreundlichen Fliegen, das ist wirklich knifflig. Und da haben wir bisher nur über die Flugzeuge gesprochen.
Ja, aber das sind doch auch die Hauptakteure, oder? Also um was geht's bei klimafreundlichem Luftverkehr denn noch?
Zum Beispiel um die Flughäfen. Also nehmen wir mal an.
Ach so, klar. Ja.
Nehmen wir mal an, wir kriegen das mit den neuen Technologien hin. Und meinetwegen ist es nicht nur Elektro, sondern wir haben ein bisschen was von allem. Dann fehlt den Flughäfen noch die gesamte Infrastruktur dafür. Da geht es unter anderem um neue Tanks. Wasserstoff muss zum Beispiel flüssig bei minus 253 Grad gelagert werden. Das braucht Platz und Energie. Die neuen E-Fuels müssen gelagert werden. Es braucht grünen Strom und eine Art Ladestation für diese Elektroflugzeuge. Da muss sich also einiges ändern und das ist sehr aufwendig und kompliziert. Selbst Klaus Höschler.
Ah, der Zweckoptimist.
Ja, richtig. Selbst der hat mir gesagt, dass die Infrastruktur für ihn eins der Hauptprobleme sein wird. Und handfeste Lösungsansätze fehlen dafür noch. Aber es wird daran geforscht. Klaus Höschler hat auf kleinere Forschungsvorhaben hingewiesen.
Wir haben hier in Brandenburg Flugplätze, die jetzt schon Forschungsanträge gestellt haben, um Studien zu machen, wie können wir mit Windrädern oder mit entsprechenden Solarpanels, die wir um unseren Flugplatz rum haben, unseren eigenen Wasserstoff vor Ort einfach herstellen.
Also es gibt schon Überlegungen dazu, wie man beispielsweise eben kleinere Flugplätze umbauen kann. Die retten uns jetzt aber nicht so wirklich mit Blick auf die verbliebene Zeit und auf die großen Flughäfen.
Also so unterm Strich, finde ich, klingt das jetzt alles nicht so richtig vielversprechend. So viele Probleme, wer soll auch die ganzen Lösungen finanzieren? Heißt das, aus der klimaneutralen Luftfahrt wird zumindest auf absehbare Zeit gar nichts?
Ja, so mit Blick auf das große Ziel klimaneutrale EU in 2050 beziehungsweise Deutschland 2045, da wird es echt eng. Aber immerhin gibt es viele technologische Ansätze. Es gibt auch noch mehr als die, über die wir schon gesprochen haben. Ich habe mich jetzt hier auf die vielversprechendsten konzentriert, um komplette Verwirrung zu vermeiden.
Dankeschön.
Gern. Es wird auch viel ausprobiert im Rahmen von Modellversuchen, Pilotflügen etc. Nicht nur von Seiten der Wissenschaft, sondern manche Startups setzen auch auf diese Karte und hoffen, dass sie sich so eine Pionierposition sichern können auf diesem potenziell wachsenden Markt eben. Und wenn wir an Lars Enghardt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt denken, der hat sich ja durchaus optimistisch geäußert. Also er hatte ja schon für Ende der 30er Jahre Regionalflugzeuge mit dieser Elektro-Wasserstoff-Brennstoffzellen-Kombi für realistisch gehalten. Und dann wäre es am Markt, die auch anzunehmen. Außerdem, bis zur Frist für die EU-Klimaneutralität, also bis 2050, sind es ja auch noch gut 25 Jahre. Und wenn du mal zurückdenkst, vor 25 Jahren, da hatten wir noch keine Smartphones.
Stimmt.
Daran hat mich wiederum Stefan Gössling erinnert, der Mobilitätsforscher von der schwedischen Uni. Aber obwohl auch er sagt, Achtung, in der Zeit kann es enorm viel technischen Fortschritt geben, teilt er den Optimismus aller Höschler nicht, sondern hält Optimismus bei diesem Thema sogar für kontraproduktiv.
Für kontraproduktiv? Warum denn? Also irgendwie braucht man doch fast eine Überdosis Optimismus, wenn man ernsthaft darauf hinarbeiten will, die Luftfahrt klimaneutral zu bekommen, wenn ich dir so zuhöre.
Ja, einerseits schon, aber es sollte nicht der Eindruck entstehen, der technische Fortschritt werde das mit dem Klima schon richten. Das findet zumindest Gössling. Er selbst denkt nicht, dass die Technologien trotz Fortschritts ausreichen werden.
Wir haben auch durchgerechnet, dass mit dem Zuwachs, den wir haben, dass die Entkarbonisierung eigentlich unmöglich wird. Also wir werden über Wachstumsminderung reden müssen.
Meint politische Maßnahmen, die dazu führen, dass wir weniger fliegen.
Ja, verstehe. Jetzt sind wir bei dir und mir angelangt, bei der Gesellschaft, bei der Verantwortung von uns Bürgern. Was genau meint er denn für Maßnahmen? Flugverbote?
Ja, das ist zumindest eine Option. Die kam in meinen Gesprächen mit den Experten aber nicht so richtig gut an. Stefan Gößling hat eine andere Idee angesprochen. Für ihn sind CO2-Emissionen nämlich ganz einfach Kosten. Und die müssen berücksichtigt werden. Um das zu veranschaulichen, hat er erstmal an die Flutkatastrophe im Ahrtal erinnert.
Wir wissen alle, das Ahrtal hat 35 Milliarden gekostet. Das sind Klimawandelkosten. Die gibt es natürlich an den unterschiedlichsten Stellen. Und diese Kosten sollten internalisiert werden. Wir wissen, dass heute eine Tonne, die emittiert wird, ungefähr mindestens am unteren Ende 200 Euro an Kosten verursacht in der Zukunft. Und diese 200 Euro sollte dann eben auch der Verursacher zahlen. Das wäre absolut plausibel, könnte auch jeder nachvollziehen.
Denn laut Gößling wird nur so viel geflogen, weil das nach wie vor verhältnismäßig billig ist. Er meint besonders die Leute, die mal schnell am Wochenende irgendwo hinfliegen und dann nur einen Tag bleiben. Das ist für ihn aber nicht die einzige, in Anführungsstrichen, Problemgruppe. Auch der Privatluftverkehr, also Privatjets, und die Premiumklasse sind problematisch. Die Premiumklasse, das wusste ich nicht, das hat mich überrascht, verbraucht nämlich pro Flug zum Beispiel mindestens das Dreifache der Economy Class. Also einfach, weil mehr Platz pro Gast drauf geht.
Ja, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, dass es nicht nur darum geht, wie viel und wie weit ich fliege, sondern auch, wie luxuriös ich fliege. Gibt es denn Vorstöße, Privatjets und Vielflieger stärker zu reglementieren?
Ja, die Forderung, Vielfliegerprogramme zu verbieten, die gibt es. Generell fehlt aber bei all diesen nicht technologischen Lösungen der politische Wille, zumindest laut Stefan Gößling. Das sieht man ganz gut daran, dass es Subventionen für Luftfahrt gibt. Und die halten unter anderem ja auch die Ticketpreise niedrig.
Ja, das wird ja auch oft kritisiert. Aber es gab doch vor kurzem diese Erhöhung der Ticketsteuer im Flugverkehr. Ist das nicht ein Schritt in die richtige Richtung? Also aus Klimasicht zumindest, meine ich.
Geht so. Diese Luftverkehrssteuer, die gibt es bei uns schon seit 2011. Die wurde zum 1. Mai 2024 in der Tat erhöht, so ungefähr um 3 bis 13 Euro, je nachdem, wohin man fliegt. Das sind sehr kleine Beträge, die kaum jemanden vom Fliegen abhalten dürften. Also selbst nach der Einführung der Steuer 2011 ist die Zahl der Passagiere ja nicht gesunken, sondern im Gegenteil, sie ist weiter stark gestiegen. Trotzdem halten einige Expertinnen und Experten die Ticketsteuer aus Klimasicht für sinnvoll, plädieren aber für höhere Gebühren, um wirklich einen Effekt zu erzielen.
Aber ist es nicht unfair zu sagen, dass die Tickets teurer werden müssen? Weil dann wird Fliegen ja nur noch eine Sache für sehr privilegierte Leute sein.
Schon, aber Fliegen ist ja jetzt schon elitär. Das muss man auch einfach mal klarstellen. Also nur 11% der Weltbevölkerung fliegen überhaupt. Den Punkt hat auch Mobilitätsforscher Gößling betont.
Selbst in Deutschland fliegt nur ein Drittel der Bevölkerung in einem Jahr. Das heißt, die Leute, die gern darauf verweisen, dass sie dann in ihren Privilegien eingeschränkt werden, die müssen sehen, dass sie trotz allem schon sehr privilegiert sind und natürlich auch ihr Handeln dazu führt, dass andere weniger privilegiert sein werden in Zukunft, weil eben die Lebensgrundlage verschwindet für viele Menschen.
Die Antwort hat mich tatsächlich sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich gehöre da ja auch irgendwie zu, also auch wenn ich Flugangst habe, ab und an steige ich in den Flieger. Und ich glaube, man vergisst schnell, wie privilegiert man ist und die Zahlen führen einem das nochmal sehr deutlich vor Augen.
Ja, nur ein Drittel in Deutschland und 11% auf der Welt, ja, bringt mich auch zum Nachdenken. Eine letzte Frage habe ich jetzt aber noch zu dem ganzen Thema. Wenn man fliegt, dann hat man ja die Möglichkeit zu so einer Art Ablasshandel. Also, dass man das CO2, das durch den eigenen Flug entsteht, insofern wieder gut macht, dass man entsprechend Geld für Klimaschutzprojekte spendet. Können solche Kompensationszahlungen denn wirklich einen Unterschied machen?
Es ist sicherlich gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. Experten und Expertinnen finden es aber wichtig, dass wir erst schauen, ob wir die Emissionen nicht vermeiden können oder zumindest reduzieren können. Und erst wenn das beides nicht geht, dann sei Kompensieren eine gute Möglichkeit. Aber auch hier gilt, wir erinnern uns nochmal ganz am Anfang, CO2 wirkt in den Höhen anders als auf dem Boden. Und wenn wir die Emissionen einer Flugreise, die ja in der Höhe ausgepustet werden, durch Spenden an Klimaschutzprojekte am Boden kompensieren, dann geht die Rechnung mit der Klimaneutralität nicht ganz auf.
Okay, dann ist es mehr so ein Notnagel als eine richtig gute Alternative. Was ist denn jetzt dein Fazit nach der ganzen Recherche?
Dass die Hürden für die technologischen Lösungen doch sehr hoch sind. Das hat mir die Recherche nochmal plastisch vor Augen geführt. Bis wir da tragfähige, klimaneutrale Flugzeuge wirklich im Markt haben, das dauert. Das dauert fürs Klima vor allem zu lange. Und deswegen denke ich persönlich, dass wir nicht drumherum kommen, weniger zu fliegen. Dafür braucht es meiner Meinung nach auch politische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Internalisierung der Klimakosten, die Stefan Gößling ja vorgeschlagen hat. Also, dass die Kosten auf den Ticketpreis draufgeschlagen werden. Und Die Alternativen zum Fliegen, insbesondere die klimafreundlichen, die müssten noch viel, viel attraktiver für die Fahrgäste gestaltet werden. Vor allem das Bahnfahren.
Ich stimme zu.
In puncto Preis, aber auch Verlässlichkeit ist da ja dann doch noch Luft nach oben.
Definitiv. Wissenschaftsredakteurin Tami Daum war das über Chancen und Hürden dafür, klimafreundlich zu fliegen. Danke dir für die Recherche.
Danke dir.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit einer Klimaausgabe über die Zukunft des Fliegens. Auch diese Folge finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anna Korwis. Danke fürs Zuhören und auf bald.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.